Jedes Jahr gibt das Magazin Forbes eine Rangliste der reichsten Menschen der Welt raus. Dieses Jahr hat sie einen empörenden, kaum wieder gut zu machenden Fauxpas begangen. Der saudische Prinz und Investor Prinz Ali Walid bin Talal ist sauer, weil das Magazin bei der Berechnung seines Vermögens mehrere Millionen unter den Tisch hat fallen lassen. Das Problem von dem saudischen Prinzen, das kann man wahrscheinlich am besten mit dem Körper von Dagobert Duck in den Geldpool veranschaulichen. Aber woher kommt das eigentlich, diese Gier nach riesigen Mengen von Geld? Ich habe heute Besuch, und zwar von Matthias Burchardt. Er ist Philosoph und Bildungsanthropologe an der Uni Köln. Guten Tag, Herr Burchardt.
Guten Tag.
Woher kommt das? Und ist das eigentlich naturgegeben, dass Menschen gierig sind?
Darüber streiten die Philosophen. Es gibt welche, die sagen, dass Menschen eigentlich darauf aus sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn die befriedigt sind, dann ist auch alles gut. Und was darüber hinausgeht, das ist dann nicht mehr von Interesse. Und das ist so lange interessant, solange wir es mit verderblichen Gütern zu tun haben. Es hat keinen Sinn mehr, Kartoffeln anzuhäufen, als ich essen kann, weil die irgendwann mal matschig werden. Sobald ich aber Geld habe, kann ich sozusagen den Verfall der Güter aufheben und das Ganze transformieren in etwas, was dauerhafter ist und was mir auch Macht beschert. Die Gegenseite sagt, ja, die Menschen sind von sich aus gierig und können gar nicht genug kriegen von allem. Und insofern ist der Kampf um die Ressourcen und um das Geld etwas, was den Menschen eingeschrieben ist.
Ja, weil Geld nicht schlecht wird, hat man so das Gefühl, Geld wird so ein bisschen zum Selbstzweck, ne? Nicht mehr als Mittel zum Zweck verwendet, um sich was Schönes zu kaufen, sondern es hat irgendwie einen anderen Wert, einen symbolischen wahrscheinlich auch.
Genau, also die Konzentration der Privatvermögen nimmt ja zunehmend zu und man fragt sich, was machen die eigentlich damit? Das kann man gar nicht ausgeben und es gibt keine Bedürfnisse, die damit befriedigt werden. Was natürlich damit passiert, ist, dass man seine Macht ausweitet. Also die Budgets der reichsten Menschen übersteigen die sicherlich von einigen Staatshaushalten. Und man dokumentiert damit symbolische Macht, wie Sie völlig richtig sagen. Dieser saudische Prinz, der sieht sich natürlich sozusagen in seinem Wert herabgestuft und nicht anerkannt. Und insofern wird dann das Geld auch zum Ersatzschauplatz. Wir kennen das, Statussymbole, also dass wir teurere Autos fahren, als wir uns leisten können, aber dokumentieren wollen, dass wir gesellschaftlich angekommen sind. Sowas spielt auch eine Rolle.
Das funktioniert ja genauso mit Gehältern auch, ne? Also eigentlich sollte es ja wahrscheinlich so funktionieren, je höher die Leistung, die man erbringt, desto höher eben auch das Gehalt, das man bekommt. Also das würde wahrscheinlich so das Gerechtigkeitsempfinden von ganz normalen Menschen befriedigen. Jetzt ist es so, dass Leistungsträger eher sagen, ja, wir sind Leistungsträger, wir haben hohe Verantwortung und deshalb müssen wir auch wahnsinnig viel Geld verdienen. Das könnte man ja jetzt einfach mal sagen, das ist ganz schlüssig, das sozusagen.
Nee, also erstmal, was ist ein Leistungsträger? Wir denken jetzt alle an Herrn Ackermann oder die Banker, die mit ihren Boni rund um die Uhr arbeiten. Aber was ist mit der Krankenschwester, die am Bett des Sterbenden sitzt, obwohl sie keine Zeit mehr hat, einen Burnout hat, schlecht bezahlt wird? Ist das nicht auch eine Leistungsträgerin? Also wo stellt sich da die Gerechtigkeit ein und was ist das Kriterium für eine Leistung? Und im Rahmen des Arbeitsprozesses ist der Markt, der darüber entscheidet. Und der Markt stellt keine Gerechtigkeit her, das ist ein ethisches Prinzip, sondern der Markt verfestigt eigentlich das Recht des Stärkeren. Das heißt, wer ohnehin schon viel mitbringt, der braucht vielleicht gar nicht mehr viel zu arbeiten, um sein Vermögen zu vermehren. Ich vermute mal, der saudische Prinz macht sich kaum die Finger schmutzig. Und dann gibt es welche, die haben drei Jobs und können trotzdem kein menschenwürdiges Leben führen. Und insofern müssen wir nach einem ergänzenden Prinzip fragen, was eigentlich ein gerechter Lohn ist, der über den Markt hinaus dann beurteilt werden müsste.
Was für ein Prinzip könnte das denn sein?
Das kann, also ich denke, zum einen soll tatsächlich Leistung eine Rolle spielen, aber da brauchen wir ein differenzierteres Bewertungskriterium für Leistung. Es gibt ganz viele soziale Arbeit, die überhaupt nicht wertgeschätzt wird, also wenn Menschen in Familien sich um Kranke kümmern. Müsste auch wertgeschätzt werden. Dann könnte man danach fragen, ob das, was ich da tue, die Welt besser oder schlechter macht. Also wenn ich mir angucke, dass die Finanzkrise beschleunigt wurde durch die vielen Boni auf fragwürdige Kredite, die abgeschlossen wurden, kann man sagen, dadurch ist die Welt schlechter geworden und dadurch wurde nicht ein Gut erzeugt, sondern dadurch wurden Werte vernichtet. Also da gibt es viele, viele Kriterien außerhalb und es muss nicht der Markt sein, der das hergibt, sondern man kann fragen, wie viel braucht ein Mensch, um würdig zu leben? Das wäre für mich ein Kriterium. Also jeder muss von seiner Arbeit leben können. Und das andere Kriterium ist sozusagen, wie werden gesellschaftliche Güter dadurch ermöglicht?
Aber dieses Argument, dass der Markt entscheidet, das ist ja ein Argument, das in unserer Marktwirtschaft durchaus trägt. Ne? Ist das nicht okay, so zu argumentieren? Oder dient das Großverdienern einfach nur dazu, ihre Gier zu kaschieren?
Genau, das verschleiert im Grunde eine Ungerechtigkeit und den entfesselten Krieg aller gegen aller, der jetzt gerechtfertigt wird, indem er unterstellt, dass der Markt Gerechtigkeit herstellt. Das tut er nicht. Also der Schweizer Wirtschaftsethiker Thielemann, der sagt eben, wir brauchen ein ergänzendes Prinzip, das den Markt um eine ethische Komponente hin erweitert und prüft, ob Gerechtigkeit entsteht. Und Gerechtigkeit spielt sich eben nicht im Wettbewerb der Marktkontrahenten aus, sondern muss eben durch ethische und politische Prinzipien in die Welt gebracht werden.
Jetzt ist es ja so, also diese extremen Unterschiede zwischen den Gehältern werden bei uns ja schon als ungerecht empfunden. Selbst Martin Winterkorn, der Chef von VW, hat jetzt auf mehrere Millionen seines Jahresgehaltes verzichtet. Auf der anderen Seite lehnen die meisten Deutschen ja diesen sozialistischen Traum von sowas wie Einkommensgleichheit völlig ab. Wie kommt man denn aus diesem Dilemma raus? Wie kann man denn mehr Gerechtigkeit schaffen, ohne gleichzeitig alle gleich zu machen?
Ich denke, auch das ist ein Gerechtigkeitsempfinden, dass man sagt, wenn jemand was tut, dann muss er dafür auch entlohnt werden. Das ist völlig klar, und es gibt die Diskussion um den Mindestlohn, die auch sicherlich wichtige Aspekte nennt, aber ganz viele Punkte außer Acht lässt, zum Beispiel, dass es Leute gibt, die vom Arbeitsmarkt völlig ausgeschlossen sind, obwohl sie arbeitswillig sind. Ich glaube, wir brauchen ein erweitertes Bewertungsspektrum für den Wert von Arbeit. Also ich habe ja gerade schon vorgeschlagen, dass man sagt, es muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass man würdig lebt. Und das kann man auch in einem kleinen Rahmen. Ich glaube, wir brauchen nicht die Gehälter von Herrn Ackermann und von Herrn Winterkorn, um würdig leben zu können, aber wir brauchen sicherlich mehr als Hartz IV. Und der andere Aspekt ist nochmal zu sagen, ist denn Geld die einzige Form, die ich als Anerkennung für Arbeit akzeptieren kann? Oder gibt es auch noch andere Formen, etwa von einer erfüllenden Arbeit, von Lebenszeit, von sozialen Erlebnissen, die mich entlohnen und mir vielleicht mehr wert sind sogar als Geld? Also man könnte fast böse sagen, also das Streben nach Reichtum ist was für Dumme. In der griechischen Antike war das übrigens so. Die Philosophen, die hatten natürlich alle Geld und Sklaven, das ist jetzt vorausgesetzt, aber der dem Geld nacheiferte, das war im Grunde ein bemitleidenswerter Mensch. Und davon würde ich mir ein bisschen wünschen, aber immer auf der Basis natürlich einer gesicherten sozialen Existenz.
Wie kommt man denn aber dahin? Also was wäre nötig, damit wir uns auf solche Dinge, auf das Wesentliche im Grunde, Glück im Alltag oder Zufriedenheit, vielleicht auch Gesundheit, darauf mehr konzentrieren, anstatt...
Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir die Diskussion viel zu kurz fassen, wenn wir auf die Gier des Einzelnen oder den Neid der zu kurz gekommenen fokussieren. Wir haben es mit einer Systemfrage zu tun. Letztendlich ist unsere Lebensform darauf ausgerichtet, dass wir von Produktion und Konsum leben, und diese Lebensform führt zu einer ungerechten Verteilung von Gütern, die dazu führt, dass sich Macht und Geld in den Händen sehr, sehr weniger Menschen konzentriert und sehr viele Menschen hart arbeiten und von Macht und Geld auf Dauer ausgeschlossen sind. Ich will jetzt den Kommunismus nicht ausrufen, aber ich glaube, diese Lebensform, die steht kurz vor dem Scheitern, weil es zahlt immer jemand einen Preis. Es ist sozusagen die Armut in der dritten Welt, das ist die Ökologie, es sind ausbeuterische Verhältnisse. Und dieser Preis, der schlägt sich in Schuld und Schulden nieder, die immer im Raum stehen. Und irgendwann wird diese Rechnung präsentiert werden. Ich sage, innerhalb des nächsten Jahrzehnts werden wir die Grenzen unseres Lebensstils vor Augen geführt bekommen. Und je eher wir das jetzt erkennen und dem entgegensteuern und die Frage nach humanen Lebensmöglichkeiten in einem anderen Rahmen stellen und politisch beantworten, umso glimpflicher wird dieser Zeitverlauf jetzt aussehen.
Herr Burchardt, für einen Philosophen sind Sie aber ganz schön politisch, ne?
Tut mir leid.
Nö, ich finde, dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen.
Sie haben gefragt.
Genau. Matthias Burchardt ist Philosoph am Institut für Erziehungswissenschaft an der Uni Köln, war hier zu Besuch im Studio. Vielen Dank dafür, und macht sich viel Gedanken über Einkommensgerechtigkeit und wie wir vielleicht noch zu anderen Werten kommen, anstatt immer auf die Nullen hinterm Komma zu gucken oder hinter der Eins.